Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Raphael Nienken. Viel Spaß!
Noch nie war Aufbruch mit all seinen Möglichkeiten, aber auch das Gefühl, den Niedergang anzuschauen, ich rede nur anzuschauen, so dicht beieinander in der gleichen Stadt. Ja. Und das, glaube ich, macht das gerade so schwierig. Also ja, ich erlebe immer noch Aufbruchstimmung. Ja, ich habe 4 interessante Mittelständler besucht. Einer im Bereich Nahrungsergänzungsprodukte, einer im Bereich der, wo es darum geht, Menschen mobil zu halten, also die Treppenlifte machen, Liftstar, war.
Ja.
Bin echter Fan von denen geworden, ja. Also auch, weil die haben meine Eltern in Anführungsstrichen versorgt und habe das Unternehmen kennengelernt und war dann da und denk, hey, das gibt's doch gar nicht. Aber genau diese Licht und Schatten war noch nie so eng beieinander. Und das Gute ist aber, um auch in dieser Energie zu bleiben, du konntest noch nie so gut, so schnell lernen. Denn du musst dir eigentlich nur diese Firmen anschauen, was machen die gerade und was kannst du davon auf deine eigene Organisation zu übertragen. Und jetzt kommt eigentlich das einzige Hindernis ist, du musst anfangen, dich selber zu hinterfragen als Firma. Und zweitens, du musst verstehen, was du nicht weißt. Und das ist richtig schwierig.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich riesig, dass Raphael Gegen wieder da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Ja, schöne Grüße vom Ponyhof an den hohen Norden. Und heute tragen wir beide schwarz. Was ist passiert, Gabriel Rath?
Ich bin aber eigentlich gut drauf, muss ich sagen.
Ja, ich bin auch gut drauf. Und ich habe das schwarze T-Shirt ja nur an, weil es das neuerer T-Shirt ist. Ich habe ja neuerer besucht, aber da kommen wir vielleicht später drauf zu.
Habe ich dich aus deinem Sommerschlaf geweckt?
Sommerschlaf. Ich würde das als Sommertrödeln bezeichnen. Der Sommer ist ja, ey, aber ehrlich gesagt, bei den Temperaturen, jetzt bin ich ja halber Spanier. Also die Spanier haben ja nicht umsonst die Siesta. Das ist jetzt einfach brutal. Und jetzt hat es diese Nacht zum Glück lange geregnet hier. Und jetzt wird es wieder kühler, aber ja. Da Sommertrödeln war, glaube ich, dann wichtig in der Zeit.
Ja, zuletzt habe ich dich aus dem Winterschlaf geweckt. Ganz so tief abgetaucht bist du jetzt im Sommer nicht. Aber ich freue mich, dass du wieder da bist. Du bist nämlich schon ein sehr gern gesehener Stammgast hier im Podcast. Und für die, die nicht wissen, wer du bist, sei das auch nochmal kurz von mir heute mal erklärt.
Oh.
Raphael Gegen, Trendscout Future of Work, Life and Learn bei der Schweizer Design Company Vitra, gelernter Schreiner, hat bald seine 45 Erwerbsjahre voll, lebt vor den Toren der Stadt Regensburg am Fuße des Bayerischen Waldes auf einem Hof mit seiner Frau und sehr vielen Tieren und erwirtschaftet alles mit erneuerbaren Energien. Er liest locker 15 bis 20 Stunden die Woche Artikel und Reports, chattet um die Welt, kennt das Silicon Valley auswendig, Las Vegas, Japan, China, Skandinavien und viele andere Länder wie seine Westentasche, bringt uns jedes Jahr die Wetterkarten der Arbeitswelt und ist außerdem ein halber Spanier. Herzlich willkommen im New York Chat Podcast.
Weltmeister, genau.
Ja. Aber nur halb.
Danke. Ey, wo du das vorhin gesagt hast, also Jet, der hört sich immer so toll an.
Ja.
Also ich kann viel reisen. Die New York Times, ich bin ja New York Times Abonnent. Und die hat dann immer an der Morgenausgabe gibt es hinten ein Bild. Da wird ein Bild gezeigt, eine Szene irgendwo auf dieser Welt. Und es sind 4 Orte, die es sein können. Und heute war eine Straßenszene. Und aufgrund dieser Haustypologien, der Traufkanten, der Weite, also ich wusste zwar Asien, aber mir war klar, das ist jetzt nicht so ein typischer asiatischer Spot gewesen. Und das war dann Malaysia. Und im Nachhinein, immer wenn ich diese Übung jeden Morgen mache, denke ich schon, boah, wie spannend das ist, dass du über eine einfache Musterzuordnung, oft ist es ja Licht oder Naturküsten, ne?
Mhm.
Ich liege natürlich auch regelmäßig falsch, eh klar. Aber ich finde das so spannend, fiel mir nur gerade ein, wo du das gesagt hast.
Ja, mittlerweile hast du schon ein bisschen was gesehen von der Welt, ne?
Ja.
Ja.
Und ich bin ja immer, mein Auge läuft ja immer mit, ich schaue mir ja alles an. Ich war ja vor 5 Wochen in China, in Shanghai und Wangsu und bin da das erste Mal, war ja oft in China, aber das erste Mal mit den Schnellzügen gefahren. Und jeder Bahnhof sieht ja gleich aus, in Anführungsstrichen. Also nicht nur in Anführungsstrichen. Und dann beschäftigst du dich dann damit und dann denkst du so, und das ist auch wieder so ein Erlebnis, wo du denkst, boah, wie die diesen riesen Plot gemacht haben, das schnellste und größte Schnellzugnetz der Welt auszurollen. Und dann denkst du auch nur, vollkommen irre, ja.
Ja, und Vollfabier war auch gerade in Japan und erzählte ganz begeistert auch von den Bahnhöfen dort. Du kennst das ja mit Sicherheit. Die haben ja irgendwie diese farblichen Markierungen, sodass nicht nur klar ist, wo der Zug hält, sondern auch zu welcher Zeit er dann ganz genau auf die Sekunde losfährt. Ne?
Ja, genau, wo du dann stehst, genau, am Bahnsteig. Managen müssen, boah, wenn man 60 Minuten hat, würde ich mal sagen, haben die sehr wahrscheinlich bei den innerstädtischen Zügen eine Belegungsrate am Gleis von 25 Zügen mindestens.
Ja.
Also sehr kurze Ein- und Aussteigefenster.
Ja. Wir starten heute übrigens wieder durch nach einer Sommerpause hier im Podcast. Geht's also wieder richtig los in die vollen, in die Herbstsaison sozusagen. Und da haben wir einiges vor. Du hast 4 Thesen mitgebracht, die wir heute diskutieren wollen. Wir wollen aber auch nochmal schauen, was ist passiert im ersten Halbjahr. Und mich interessiert erstmal, wie hast du denn den Sommer verbracht? Bist du auch mal runtergekommen? Hast du dir mal ein Buch in die Hand genommen? Ich habe nämlich eins gelesen, das erzähle ich dir gleich, welches.
So, ich lese schon lange keine Bücher mehr.
Ach Mensch.
Aber ich lese natürlich, ich lese jeden Tag, so gut wie jeden Tag. Nee, was habe ich gemacht? Ich habe einfach mal gemacht, was man macht, wenn man nichts zu tun hat. Ich bin 2-mal am Tag mit den Hunden gegangen, habe zu Hause gekramt und gekruscht. Und das ist dann, und dann denkt man sich, das könntest du jeden Tag tun. Also wenn das jetzt dein Schicksal wäre ab heute, würde ich dieses Schicksal annehmen. Nicht, weil mein Job mir nicht gefällt, aber das taugt mir dann auch, ja.
Das ist schon mal die Preview auf den Ruhestand.
Weiß ich jetzt nicht, ne? Ob man, also wann der kommt und wie leistbar der dann ist, auch mit den Herausforderungen, die man hat. Aber andererseits ist das dann auch sehr beruhigend, ne? Weil du dann das Gefühl hast, du hast nichts verpasst. Also du verpasst nichts. Es ist gut, so wie es ist. Und das ist dann natürlich ein total tolles Gefühl, ne? Wenn du jetzt nicht irgendwo die Angst hast, dass du irgendwas verpasst oder ist klar, jetzt hast du natürlich gesagt, schon viel anschauen können. Ja, aber nee, das genieße ich total hier draußen.
Wir waren ja in Dänemark mit der Familie, wieder mal. Das ist erstens nicht so ganz weit weg von uns.
Und mit der ganzen
Familie. Und zweitens, mit 3 Töchtern. Die älteste wird ja jetzt 17, hat eigentlich tendenziell auch gar keinen Bock mehr auf sowas.
Hätte ich mir gedacht. Was war der Lockstoff?
WLAN im Haus. Das war letztes Jahr in Tunesien nicht so. Das hat dir auch nicht so gut gefallen. Das ist ja immer alles sehr digital in Dänemark oder auch in Skandinavien grundsätzlich. Es ist immer alles sehr familienfreundlich und zuverlässig und sauber. Und das war sehr schön. Und da habe ich mir mal wieder ein Buch in die Hand genommen. Und zwar von Florence Gaub, die Zukunftsforscherin und Forschungsdirektorin am NATO Defense College in Rom. Ist ja eine sehr, sehr smarte Frau.
Großes Kino.
Hast du sie schon mal kennenlernen können?
Nein, nicht, aber die war ja im Podcast.
Ja.
Alles gesagt,
ja,
genau.
Ja. Ja, genau, da war sie auch. Und das Buch, was ich in der Hand hatte, sie hat ja auch schon einiges veröffentlicht, ist Zukunft, eine Bedienungsanleitung. Und so sieht das aus, falls du doch nochmal wieder eins lesen willst, lieber Rafa. Und da fragt sie an einer Stelle, und das wollte ich mal so für den Einstieg unseres Podcasts so auf den Tisch legen, ist die Zukunft eigentlich in der Krise? Sie sagt, die Zukunft ist heute keine besonders gute. Allen voran westliche Gesellschaften haben dieses Problem aus 2 Gründen. Erstens gibt es gleich mehrere negative Zukünfte und zweitens ist die positive Zukunft von früher nicht mehr erstrebenswert bzw. abgelaufen. Die negativen Zukünfte kennen wir alle. Klimawandel, mögliche Auswirkungen von künstlicher Intelligenz und Robotik, sich rapide verändernde Normen und Werte der Gesellschaft, drohender Atomkrieg, schrumpfende Gesellschaft, Artenverlust, Pandemien, um nur einige zu nennen. Diese Zukunftsszenarien sind nicht nur negativ, sondern auch existenziell. Was heißt, sie drohen die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, unwiderruflich zu verändern, gefährden gar unsere Existenz und sie betreffen eine große Zahl von Menschen. Sie kommt natürlich dann in dem Buch dahin, dass sie sagt, wir haben es in der Hand, die Zukunft zu gestalten. Aber die Zukunft ist schon, wenn man sich auch die Medienwelt anschaut, hat es nicht leicht, oder?
Ja, ich meine, es ist ja eine wunderbare Öffnung. Und da fallen mir so 2-3 Sachen nur ein. Also auf Insta habe ich so ein Reel gesehen, die gute alte Techno-Zeit und dann so ein Satz drunter. Was war das für eine gute Zeit? Du hattest ein ganz normales Leben und wusstest, der nächste Tag wird immer besser.
Ja.
Und dann, wenn ich heute diese Musik höre, schrieb er da drunter, weiß ich nicht, ob das morgen genauso ist. So, also das ist so das eine, ne? Dieses, ja. Das alte Versprechen gibt es natürlich nicht mehr. Das zweite, ich habe heute Morgen einen Schriftverkehr gehabt mit der ETH in Zürich, weil ich nach Singapur gehe. Und dann schrieb ich dann so in dem Anschreiben, ja, wer hätte sich gedacht, dass diese Realität jetzt, also mit dieser Hitze, überhaupt die ganzen Geschichten so am Silvensteinsee holen Fischer, die Jungfische aus den niedrigen Senken, damit die überleben können. Die in der Schweiz fliegen sie Wasser hoch auf Almhütten. Im Süden von Deutschland müssen sie das Heu aus dem Norden einkaufen. Also auf einmal ist diese Realität da, diese, ja, mit dem Klimawandel und die so richtig mit dem Glockenschlag.
Ja.
Und die jetzt schulpflichtige Kinder haben, die jetzt quasi in ein Berufsleben starten, hatten sie wahrscheinlich noch nie so viele Fragezeichen, ne? Und das deckt sich ja wahrscheinlich mit ihrer Erzählung. Und da gebe ich ihr auch recht. Wir haben es in der Hand, ne?
Mhm.
Und das Einzige, glaube ich, oder andersrum, das, was ich ja mit Kunden immer erlebe, ne? Also wo ich mit Kunden Workshops mache, wenn die in die Befähigung kommen, Muster zu erkennen, Dinge zu dekodieren, in die Erkenntnis zu kommen, kommen die sehr schnell ins Tun.
Mhm.
Also ich habe da noch nie einen erlebt, der dann gesagt hat, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und es gibt ja den Pascal Finette von Be Radical und da ist noch der Co-Autor, ist der Jeffrey, und der schrieb die Tage noch im Kontext Zukunft, die Zukunft ist dann nur schwierig, wenn wir nicht ins Tun oder ins Machen kommen.
Mhm.
Und das, glaube ich, ist die Hauptherausforderung. Und das Machen, die Botschaft da drin ist, das Machen ja auch im Kleinen. Ja, damit fängt das ja schon an. Und das Nächste ist, diese besagte Zukunft war noch nie so unmittelbar.
Ja. Also. Wir haben immer Angst vor dem Ungewissen, ne? Vor dem Nebel.
Ja.
Ja.
By the way, was ja total legitim ist, weil wir es auch verlernt haben, uns überraschen zu lassen oder in diesem Unbekannten eine Wendung zu sehen, die zu einem Positiven oder die zu etwas führt, wo du gesagt hast, wow, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ne?
Hm. Ich habe nochmal drüber nachgedacht übrigens, wann ich dich das erste Mal gesehen habe, lieber Rafa.
War das nicht in Berlin?
Ja, das stimmt sogar. Aber da sind wir uns noch nicht begegnet. Das war 2018 bei der Work Awesome-Konferenz.
Ja, genau,
bei der Work Awesome. Da war ich im Publikum und da hatte ich auch gerade meinen Podcast gestartet, irgendwie einige wenige Folgen. Und du sprangst dann auf die Bühne mit einer Euphorie angezündet und wurdest auch...
Ich war auf LSD an dem Tag.
Und was du verkörpert hast, und der Funke ist auch übergesprungen, ist Aufbruchsstimmung. Und darüber habe ich nochmal so nachgedacht. Also ich finde, du hast ja immer in deinen Vorträgen dafür gestanden und auch so Appetit gemacht auf Zukunft und dass man es eben in die Hand nehmen sollte, bei allen Herausforderungen, die es natürlich gibt. Wie viel von der Aufbruchsstimmung spürst du im Sommer 26, wenn du mit Unternehmen sprichst, wenn du in der Gesellschaft unterwegs bist? Wie geht's dir damit?
Du bist ja schon ein Lump, ne? Also, als du das erzählt hast, habe ich mir dann sofort die Frage gestellt in meinem Kopf, wie viel Aufbruchsstimmung steckt noch in dir drin?
Ja, das auch.
Also in mir selber steckt immer noch viel auf, also die ist einfach da. So, und die ist da. Das ist sowieso bei mir fast ein Naturgesetz. Aber, jetzt kommt das Aber. Noch nie waren die Aufbruchsstimmung. Also, ich begleite einen Hidden Champion zu Neura und zu ITAT, also zu den Roboterleuten und zu einer Embedded AI-Bude. Vor 4 Wochen, glaube ich, war das. Und war eine Stunde früher da. Ich fahre mittlerweile elektrisch und dann, weißt du, willst ja pünktlich sein und so und willst aber auch nicht ewig zocken. Läuft, würde ich mal sagen, so ganz gut. Ich sage immer, Laden ist geiler wie tanken. Und weil der so richtig lädt, wie so eine Apollo 9 Rakete, pumpt er sich das Zeug rein. Fakt war, ich stand dann in diesem Metzingen, in einem Industriegebiet, in dieser Straße, die also auch Industriestraße. Ich würde mal sagen, die ist 1,45 Kilometer lang. Und auf der rechten Seite alte Druckerei Neura drin. Auf der linken Seite irgendwie Betriebsgebäude Neura drin. Auf der rechten Seite altes Lagerhaus Neura drin. Auf der linken Seite alter Möbelladen Neura drin. Und da wuselt es nur. Vollkommen irre. Also ich wusste schon gar nicht mehr. Also du erlebst sowas in Asien, wo viel Dichte ist. Oder Universitätscampus, ne?
Mhm.
Und dann auch, ich sag mal, Menschen aus allen Herren Ländern. Und dann kam, also mein Gesprächspartner hat einen Ticken Verspätung und dann kam dann der Kollege von ihm, hat dann mit uns geratscht. Dann meinte ich, ey, du sag mal, wie lange bist du denn schon da? Dann sagt er zu mir, 2 Wochen. Dann sag ich, ey, 2 Wochen, du sprichst darüber, als ob du schon 4 Monate hier bist oder ein Jahr. Ja, sagt er, unser Onboarding ist so nach dem Motto, hier ist der Computer, hier ist dein Telefon, das sind deine Kollegen, da ist der Markt, leg los. Und da passiert ja eins, die haben ja vor 8 oder 9 Wochen diese 1,4 Milliarden US-Dollar eingesammelt, ne? Also muss man auch mal schaffen. Und bekamen dann von dem Tag bis zu dem Tag, wo ich da war, 9.500 Bewerbungen. So, jetzt, das ist mein Aufbruchstimmungsbeispiel. Also ich war an diesem besagten Montag bei dieser Firma. Und ich hätte im Umkreis von 30 Kilometern in the land in Baden-Württemberg zu sehr wahrscheinlich 10 Firmen fahren können, die genau gerade das Gegenteil erleben. Was möchte ich damit sagen? Noch nie war Aufbruch mit all seinen Möglichkeiten, aber auch das Gefühl, den Niedergang anzuschauen, ich rede nur anzuschauen, so dicht beieinander in der gleichen Stadt. Ja. Und das, glaube ich, macht das gerade so schwierig. Also ja, ich erlebe immer noch Aufbruchstimmung. Ja, ich habe 4 interessante Mittelständler besucht. Einer im Bereich Nahrungsergänzungsprodukte, einer im Bereich der, wo es darum geht, Menschen mobil zu halten, also die die Treppenlifte machen, Lifts da, war. Ja. Bin echter Fan von denen geworden, ja. Also auch, weil die haben meine Eltern in Anführungsstrichen versorgt und habe das Unternehmen kennengelernt und war dann da und denk, hey, das gibt's doch gar nicht. Aber genau diese Licht und Schatten war noch nie so eng beieinander. Und das Gute ist aber, um auch in dieser Energie zu bleiben, du konntest noch nie so gut, so schnell lernen. Denn du musst dir eigentlich nur diese Firmen anschauen, was machen die gerade und was kannst du davon auf deine eigene Organisation zu übertragen. Und jetzt kommt eigentlich das einzige Hindernis ist, du musst anfangen, dich selber zu hinterfragen als Firma. Und zweitens, du musst verstehen, was du nicht weißt. Und das ist richtig schwierig.
Mhm. New Work Chat Werbung.
Dieser Podcast wird präsentiert von der OrgaTech, der internationalen Leitmesse für Workspace und Contract Solutions. Wenn ihr euch mit New Work, hybriden Arbeitswelten, Digitalisierung oder nachhaltiger Bürogestaltung beschäftigt, dann solltet ihr euch den 27. bis 30. Oktober 2026 jetzt schon im Kalender markieren. 4 Tage lang wird Köln zum Treffpunkt für alle, die die Arbeitswelten von morgen gestalten. Von Architekten und Workplace-Planern über HR-Verantwortliche und Facility-Manager bis hin zu Investoren und Büroeinrichtern. Unter dem Leitthema From Rooms to Relationships steht der Mensch im Mittelpunkt moderner Arbeitswelten. Es wird darum gehen, wie Räume Zusammenarbeit fördern, Beziehungen stärken und Arbeit besser machen. Auf der OrgaTech erwarten euch internationale Aussteller mit innovativen Lösungen für Büros, Hospitality, Bildungseinrichtungen und öffentliche Räume. Ergänzt wird das Ganze durch ein spannendes Programm mit Keynotes, Panels und Best Practices auf dem Wherever, Whenever Work Culture Festival. Die OrgaTech findet vom 27. bis 30.10.26 in Köln auf dem Gelände der Kölnmesse statt, täglich von 9 bis 18 Uhr. Wenn ihr die Zukunft der Arbeit aktiv mitgestalten wollt, dann solltet ihr euch diese Veranstaltung nicht entgehen lassen. Ich werde auf jeden Fall dabei sein. Seid auch ihr am Start, ob als Aussteller oder als Besucher. Alle Informationen gibt's auf www.orgatech.de. Ihr findet den Link auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Und da ist in den ersten 6, gut 7 Monaten ja auch viel passiert. Und ich habe mal 3 Statements mitgebracht, die wir mal besprechen können. Und ein kleines neues Format, das wir hier mal heute pilotieren.
Hast du auch einen Jingle denn dabei vor dem Format?
Den vielleicht? Hatte ich gehofft, singst du ein.
Gut.
Guess the quote, wer hat's gesagt? Wir starten mal mit einem Zitat aus dem Juni. Ich würde dich dann bitten, mal zu erraten, wer das gesagt haben könnte.
Ja.
Ich gebe dir auch einen Tipp. People talk about AI reducing jobs. Complete nonsense. Einer der einflussreichsten CEOs unserer Zeit.
Elon Musk?
Nee. Einen gebe ich dir noch.
That's complete nonsense. Einer der einflussreichsten CEOs. Ach so, Jensen Huang.
Richtig.
Ja, der war's, genau.
Sehr gut. Man muss dazu sagen, er spricht von Engineering-Jobs, von Software-Jobs. Er spricht jetzt nicht von Busfahrer-Jobs. Es gibt natürlich viel, was wegfällt. Aber er hat sich nochmal sehr aufgelehnt gegen den allgemeinen Hype oder Trend. Wir entlassen jetzt irgendwie alle ganz viele Leute. Es haben ja sogar Tech-Konzerne wieder angefangen, Leute wieder einzustellen, die schon entlassen wurden. Haben wir auch gesehen.
Ja. Okay.
Zweites. Aus dem April. Ein deutsches. Alle sprechen über KI, aber ohne Infrastruktur ist selbst KI sprachlos. Einer der wichtigsten deutschen CEOs.
Der Tim Höttges?
Ja, richtig. Da kommen wir, glaube ich, heute auch nochmal dazu in deinen vier Thesen, die wir gemacht haben. Und das letzte ist dann nochmal etwas aus dem amerikanischen Raum. We are no longer in a digital transformation, we are in a technology supercycle. And if your leadership strategy is still wait and see, your company is already dead.
Boah, das ist jetzt hart.
Das ist
Amy Webb?
Ja, richtig. Wow. Alle drei richtig.
Rafa ist ein Man.
Das war nicht abgesprochen.
Nein, und aber da auch kleine Anekdote, ne? Weil Rafa so liest, ne? Den Elon Musk, okay, aber alle anderen zwei waren ja souverän.
Ja,
das war beim zweiten Mal, ne? Zuletzt saß ein Kunde vor mir. Und dann habe ich eine Ableitung mit einer KI gemacht und dann hat er gesagt, das ging ja schnell. Dann meinte ich, ja, probieren Sie einfach mal an Ihrem Rechner. Kam natürlich nur Quark raus. Und da habe ich dem Kunden gesagt, nur wissen Sie, vor Ihnen sitzt nicht ein Tages- oder Stundensatz, vor Ihnen sitzt ein Universum. So. Nein, weil du wirst dafür belohnt. Alles das, was du gelesen hast, so wie Radfahren vom Radfahren kommt und Laufen vom Laufen, kommt halt das Ganze von dem ganzen Zeug sich reinpfeifen.
Ja, es vernetzt sich natürlich auch.
Ja, ist so.
Sollen wir noch einen letzten machen?
Ja, komm.
Komm, einen letzten noch. Wir gehen wieder nach Deutschland. Ein Raum, in dem man keine Fehler machen darf, ist ein friedhofsgleicher Raum. Innovation braucht Orte, die Experimente nicht nur erlauben, sondern geradezu provozieren. Wer hat's gesagt?
Boah. Ist ein friedhofsgleicher Raum. Ein Raum, der...
Die Experimente also, nicht nur erlauben, sondern provozieren. Fand ich sehr gut.
Also... Ja, also wenn, dann, ich könnte mir nur, also entweder einer unserer Einhörner, unserer technologischen Einhörner, oder aus dem Bildungskontext, wie so Unternehmertum, ehrlich gesagt, ich habe keine Idee.
Du selber warst es.
Mit dem Friedhof habe ich gesagt?
Das hast du gesagt.
Also, geh nochmal zurück. Der Anfang, okay, aber komm, mit dem Friedhof, das ist wirklich?
Ja.
Sag den Satz nochmal mit dem Friedhof.
Also mir hat es sehr gut gefallen. Ein Raum, in dem man keine Fehler machen darf, es geht los mit dem ganzen Thema Raum, ist ein friedhofsgleicher Raum.
Okay, war das in dem Beta-Papier?
Mhm.
Ja, gut. Und das war im Icon, das war mit das Icon-Beta-Papier, richtig? Mit dem Interview?
Das kann sein, ja.
Ja, genau. Weil das Original-Interview war in Englisch.
Okay.
Und jetzt wurde überrascht und jetzt... Jetzt musst du sagen, ey, Gil, du musst ja trotzdem wissen, was du gesagt hast. Ja, natürlich schon. Aber ich hätte sehr wahrscheinlich diese Terminologie in Deutsch nie verwendet.
Ja. Ja? Klingt so, dann anders.
Weil Menschen leben in Zeichen und Bedeutung. Das Wort Friedhof ist einfach.
Das ist hart.
Ich finde, das ist hart dann, ne? Aber im Englischen übrigens ist das, hat es eine ganz andere Begrifflichkeit, ne?
Ja, sehr schön.
Rat, du alter Lump.
Wir steigen ein in deine vier. Du hast, ich habe vier mitgebracht, du hast auch vier mitgebracht. Das erste Thema ist der Intelligence Advantage. Es geht also darum, wie wir aus vielleicht 40 Jahren Erfahrung den wichtigsten Wettbewerbsvorteil im KI-Zeitalter machen. Vielleicht nimmst du uns mal mit in deine Gedanken dazu.
Also, was ist da passiert? Jetzt, also mit dem Reifegrad, den KI, agentische Systeme haben oder auch Robotik und den Aktivitäten der Unternehmen, kam dann irgendwann, eine Sache wurde dieses Jahr offensichtlich, ja. Jedes Unternehmen verfügt über einen Vermögenswert, der in keiner Bilanz erscheint, ja. Und das ist das über Jahre aufgebaute Erfahrungswissen seiner Mitarbeiter, Produkte, Kunden und Entscheidungen. Ich habe auch ich habe sogar im Dezember über dieses Wort Tiefenstruktur und Tiefenschärfe gesprochen, nach dem Besuch auf der CES. Und dann mit dem Aufkommen der KI verändert sich der Wert dieser Wissensbasis grundlegend, denn natürlich ersetzt KI diese Erfahrung nicht, aber sie macht die erstmal systemisch nutzbar, vernetzbar und skalierbar. Also, was heißt das eigentlich? Ein Unternehmen ist heute in der Lage, das ganze Wissen, was die Firma hat, was Leute in Handbüchern geschrieben haben, was irgendwo liegt, was in Köpfen ist, systemisch zu nutzen, zu skalieren. Also daraus das Superunternehmen zu bauen, das eigene Super-Ich. Und das ist dieser Intelligence Advantage. Ich glaube, wir hatten auch dieses Thema der Augmentierung durch die KI, Automatisierung. Ja, das ist eher die Dödelsarbeit, wo du keine Lust mehr drauf hast, ja. Aber die Augmentierung, ich glaube, da habe ich auch im Dezember drüber gesprochen, angeregt aus dem Report von Frog zu Capgemini gehörend. Ja, das ist das. Und was passiert da jetzt? Also ich besuche diese besagten, ich sag mal, oft sind das so Category Leader, ja, ob die diese Nahrungsergänzungsprodukte machen oder andere. Und dann entdecken die einmal die Power der KI, um das halt alles abzuschöpfen. Und das ist wirklich ein starkes Ticket für die Unternehmen in Deutschland oder für die Unternehmen in Japan. Also die wirklich eine alte Basis haben dieser Essential Economy. Ja. Und ein Beispiel, das kann ich erzählen, die Gebrüder Dorfner hier in der Nähe von Amberg, die Kaolit abbauen. Also du brauchst das Material für Glas, für Keramik, für Spezialfarben. Und die haben, ich glaube, vor 3 oder 4 Jahren hat der Mario angefangen, der neue CEO, oder vor 5 schon, ist ja egal. Und der hat mit eins der ersten KI-Modelle gekauft in den 22 oder 23er Jahren. Das wollte man ihm gar nicht verkaufen. Aber was hat er damit gemacht? Er hat das ganze Wissen dieses Unternehmens um all die Rezepturen und Formeln digital hinterlegt. Und heute hat die Firma quasi einen zweiten Strang. Und das ist genau dieses Wissen, diese Rezepturen anzubieten an die großen Unternehmen dieser Welt. Großartige Geschichte. Und das kann ehrlich gesagt ein jeder, ja, nimm nur mal das Thema installierte Kundenbasis. Wenn einer sagt, nimm mal der die ganzen Fußmatten austauscht von den ganzen Bürogebäuden in Deutschland. Das sind auch so Service. So, wie viel Kundentermine der hat. Jede Kundeninteraktion ist ein Datensatz. Jeder Datensatz ist eine Erfahrung. Und das gilt es eigentlich. Das ist das mit dem Skalierbaren, was ich meinte.
Ich hatte in Folge 357 den Sebastian Walker zu Gast aus Frankfurt am Main. Der hat Omnora gegründet. Und Omnora ist eine Firma, die genau Unternehmen dabei hilft, das Wissen und die Erfahrungen mit Hilfe von KI zu erfassen und zur Digitalisierung. Das hat mir schon zu der Zeit, das war, glaube ich, Ende 2025, sehr gut gefallen, die Idee. Und ich habe gesagt, das brauchen wir eigentlich viel, viel mehr. Da geht es nicht nur mit den neuen Leuten los, die an Bord kommen, die dann interviewt werden von KI-Agenten, sondern geht es natürlich auch mit denen, die ständig neue Erfahrungen machen. Also das muss, glaube ich, ein paralleler Prozess sein, das zu erfassen.
Und hier auch, auch nochmal eine gute Perspektive, ne? Erinnert euch, wir haben vorhin gesprochen, also Aufbruchsstimmung. Und jetzt viele Leute sagen, ja, ich wüsste ja gar nicht, wie das geht. Es gibt ja, in München gibt es ja die Unternehmertum, die in meinen Augen immer eine erste Adresse wäre, für ein Unternehmen sich die Frage zu stellen, wer könnte mir da helfen? Aber diese Unternehmertums in einer anderen Maßstäblichkeit sitzt mittlerweile in jedem deutschen mittelgroßen Wirtschaftsraum. Also wenn ich jetzt hier in Regensburg zur Techbase fahren würde oder ich würde den Georg Stefan Barfuß anrufen, der auch der Chef der Wirtschaftsförderung ist, dann wird es ja wahrscheinlich 2 Telefonate dauern und er würde mir wen an die Hand geben, sagt, sprech mal mit ihr oder mit ihm, ja, oder mit dem oder mit dem Unternehmen. So. Da sind wir ein ganzes Stück weiter.
Ja, und das ist ja eigentlich auch eine gute Nachricht, finde ich, gerade für Mittelständler, die eine lange Historie haben, die jetzt eigentlich nur in Anführungszeichen diese Hausaufgaben machen müssen und das alles nutzbar machen können, was da ist, ja. Und dann natürlich damit auch in die neue Welt galoppieren können.
Ja, und oft wissen ja selber nicht, was sie alles wissen. Also ich meine das ja positiv, ne? So nach dem Motto, dass die, also für die ist das ja so ganz normal, dass sie das Know-how haben. Aber eben für die Kunden ist das nicht normal. Ja. Und für die KI sowieso nicht. Ja. Die wird ja danach ringen, das gerne zu haben.
Und das ist doch so schade, wenn dann auch erfahrene Mitarbeitende sagen, oh, ich gehe jetzt in Rente und die nehmen dann so viel Wissen mit und Erfahrungen. Ja. Das ist so schade, dieser Wissensverlust.
Allein schon überleg mal, du baust ein Chatbot, der regelmäßig, du sagst jetzt, ey, in den nächsten 1,5 Jahren, bevor du jetzt uns verlässt und deine wohlverdiente Rente gehst, machst du einmal die Woche immer das Gespräch mit unserem Chatbot. Und wir nennen den einfach Sesame, wie Sesame Street, ja, so. Und der stellt dir immer wieder Fragen, 45 Minuten nur, und das, ja, und dann hast du auf einmal das observiert, ja. Übrigens auch in diesem KI-Kontext nochmal, wenn du über den AI-Hub in Frankfurt nachdenkst, wie die mal angefangen haben, wie groß die mittlerweile sind. Und deren Prinzip ist ja auch, ob das ein DAX-Konzern ist oder ein Mittelstand oder eine andere Institution oder eine Verwaltung, die in der Implementierung zu helfen. Ja.
Das musst du dann auch unbedingt noch machen, bevor du irgendwann in den Ruhestand gehst. Dein Wissen und deine Erfahrung irgendwie konservieren.
Ja, bis dahin ist es so, dass mich meine zwei GPT-Betreiber rausgekickt haben, weil ich zu viel Token verblase zu diesem günstigen Kurs, den ich kriege. Oder die sagen, wir drehen den Spieß um, du kriegst hier einen Freifahrtschein von uns, aber dafür verfügen wir über den ganzen Space.
Oder wir haben nachher alle einen Chip und dann wird das Wissen nur downgeloadet irgendwie. Ja. Wir werden sehen. Gehen wir mal zur zweiten Thematik. Da geht's um die neuen Kollegen. Warum künftig Mensch, Agent und Robotik gemeinsam Wertschöpfung erzeugen? Wir haben ja in den letzten Folgen schon öfter über Roboter gesprochen, über KI ohnehin. Jetzt kommt es aber immer mehr auf das Zusammenspiel an und auch auf die Frage, wie Führung das ermöglichen kann. Was ist dir da in den letzten Wochen durch den Kopf gegangen dazu?
Okay, das Thema ist natürlich ein Stück weit komplexer, ne? Mein erstes Thema, was ich hatte, also die Organisation und das, was in der Benichtung-Bilanz steht, zu augmentieren, zu skalieren, würde ja bedeuten, du bleibst in deiner eigenen Werte oder Wirtschaftslogik der Firma, du bleibst in deinen eigenen Normen und augmentierst das Ganze. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. In der These geht es ja darum, dass wir das Mensch-Maschinen-Zeitalter betreten, also dass Entscheidungen und Aktivitäten Co-Entscheidungen sind, die du zusammen mit einem agentischen System oder dein Team zusammen oder mit einer KI ausführst oder auch mit Zuhilfenahme eines Cobots oder eines Robots. Und jetzt wird spannend. Wir haben jetzt immer Bruchkanten. Du hast jetzt immer alte Welt, neue Welt. Du könntest die jetzt auch gegenüberstellen. Ne? Wie war das und wie wird es sein? Und wenn wir auf die rechte Seite schauen, wie wird es sein, gilt so drei Sachen zu verstehen. Die Logik einer Organisation von morgen hat nichts mehr mit der Logik einer Organisation zu tun, über die wir über viele Jahre konditioniert worden. Denn die Logik einer agentischen Organisation oder die auf KI-Systemen aufbaut oder Maschinen, die wird immer vom Ende gedacht und nicht vom Anfang. Die Logik der alten Welt, in der wir konditioniert wurden, die denkt vom Anfang. Das zweite ist dann, wie entsteht eine Wertelogik? Um das mal zu erklären. Also ein Produkt hat ja ein Produktversprechen oder ein Leistungsversprechen. Und in dem Moment, wo das Produkt noch ein Stück weit technologisch ist, ist die Wertelogik immer, also ist das Produkt eigentlich schon alt, wenn es erscheint. Mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, kannst du aber Produkte bauen, die immer up to date sind. Ja, nimm mal die most advanced Elektroautos aus China. In deren Technologie-Stack ist das quasi eingepreist, dass dieses Auto, natürlich wird das Auto älter. Ja, diese Blechkiste oder dieser Ledersitz oder diese Reifen.
Die Hardware wird älter.
Aber das Auto, ja, genau, aber die Software, aber das wird nicht. Und das ist eine andere Wertelogik. Und die verändert sich auch. Und das erreichen wir aber nur, wenn wir das halt anders denken. Und wenn du jetzt über Führung sprichst, jetzt wird's ja richtig wild.
Jetzt wird's interessant.
Genau, wenn in der Vergangenheit, also ich als Mitarbeiter oder mein Boss eine Entscheidung getroffen hat, so werden wir am Ende dieses Jahrzehnts sehr wahrscheinlich vielleicht noch 15% der Entscheidung alleine treffen. Alle anderen Entscheidungen basieren auf einen Impact, der über ein agentisches System, über eine KI vorbereitet wurde. Ja, allein schon und selbst im wissenschaftlichen Bereich, ne, da im dritt- oder viertletzten Handelsblatt-Podcast war ja dieses Thema Recurse Engineering, das Startup, die wollen eigentlich die letzte Erfindung bauen und das ist die Maschine, die erfindet, sehr vereinfacht. Ich habe mir den zwei oder dreimal angehört, weil ich so fasziniert war. Und da geht es ja auch darum, also wenn jetzt heute ein Wissenschaftler das Labor abschließt und macht das Licht aus, weil er einfach müde ist und nach Hause will, ja, das kennt ja das agentische System nicht. Das sucht ja weiter. Und es sucht ja weiter nach Dingen, auf die kommen wir gar nicht, wie wir jetzt in jüngster Zeit negativ erfahren haben. Ne? So, und das verändert natürlich dann auch das komplette Verständnis von Führung.
Ja. Aber was glaubst du, wie muss sich Führung darauf einstellen?
Also, du musst erstens beide Welten kennen, ne? Also, wenn du so wie ich jetzt 57 oder von mir aus bis erst 37, hast du die alte Welt ja noch kennengelernt, dann weißt du, dann gibt es so Führungsprinzipien, die Literatur, die verfasst wurde. Punkt. Wenn du das weißt, gut. So. Und jetzt musst du wissen, wo lösen sich Prinzipien auf, weil die keine Relevanz mehr haben, weil die quasi mit dem neuen System überschrieben werden.
Also Wissen ist Macht, ganz banales zum Beispiel, ja.
Ja, so genau. Und nur als Beispiel, ja, wenn einer sagt, ja, was meint er mit? Ja, Telefone hatten mal Kabel. Ja, jetzt, irgendwann haben Telefone keine Kabel mehr. Hatten nicht mehr, da brauchst du auch kein Kabel. So. Und genau so wird das passieren. Also nicht von hier auf jetzt, aber ziemlich zügig. Genau.
Welcher?
Ja. Bitteschön.
Nee, erzähl mal.
Nee, sag du.
Na, ich wollte nur mal zwischenfragen, was du auch glaubst, welche Aufgaben beim Menschen bleiben sollten.
Ja, okay. Ich meine, da habe ich ja, wer mir ein bisschen auf LinkedIn folgt, also ich bin ja ein Freund der Augmentierung, ja. Also heißt dann, sich zu erweitern, größer denken zu können, mehr in Echtzeit die Informationen zu haben, um Entscheidungen zu treffen. Aber jetzt sind wir beim Thema, die Entscheidung zu treffen. So, aber die besten Informationen zu kriegen, das muss der Mensch nicht mehr machen. Die Entscheidung dazu machen, das muss der Mensch machen. Oder das andere ist, ich mit meinem bescheidenen Wissen bin ja nur Raphael, ne, so. Und aber das andere ist ja, dass das Kollektiv, Rafa mit seinen Kollegen, ja, kommt nochmal zur anderen Entscheidung. Aber das Beste ist eigentlich in dem ganzen Kontext, und ich glaube, das hatte ich auch erzählt, wie wir uns, das habe ich hier in deinem Podcast noch gar nicht erzählt. Wir haben ja auf der CES den Bob Sternfels gehört, einen der Partner von McKinsey. McKinsey hatte im Januar 800.000 Beschäftigte. Und auf die Frage von Bob, ey, so Bob, ihr seid so viele Leute, macht ihr das eigentlich keine Sorgen? Im Kontext der KI sagt er, naja, es gibt drei Dinge, die sind so ursächlich menschlich. Das erste ist nach etwas streben, ja. Aspiration, du kannst zum Mond fliegen, zum Mars, genau so. Das zweite ist, und das meinte er, Entscheidungsfindung. Und das ist diese besagte Entscheidungsfindung, die auch etwas mit dieser tiefen Struktur zu tun hatte, von meiner ersten These. Wenn du so viel Erfahrung hast in diesem Kaolit-Abbau und hast so viele Formen geschrieben, ja, da kann dir die Entscheidung keiner mehr nehmen. Und das dritte ist, er meinte through creativity, also echte Kreativität. Also nicht die Kreativität, das Skript vorschreiben zu lassen für diesen Podcast von deiner KI, sondern dass du sehr dezidiert die Setzung machst, über was möchte ich eigentlich heute reden. Das ist ja die echte Kreativität, ja.
Ja. Kommen wir zum dritten Thema. Da geht's um die Konvergenz. Und die Frage, warum Innovation künftig an den Schnittstellen entsteht.
Ja, also ich sag ja in meinen Talks mittlerweile zu den Leuten, so diese Begrifflichkeit der Konvergenz, die wird am Ende des Jahrzehnts aus den Ohren kommen. Also ich habe ja schon, letztes Jahr mit Sicherheit, wenn nicht sogar vor 2 Jahren, über die Gleichzeitigkeit gesprochen, ne? Dass so viele Dinge gleichzeitig passieren. Aber ehrlich gesagt war ich weit davon entfernt von Amy Webb und ihrem Report, diesen Convergence Outlook, den sie auf der South by Southwest das erste Mal vorgestellt hat, in der sie dann beschreibt, als Konvergenz verstehen wir, wenn mehrere Trends, technologische Implikationen, Veränderungen zur gleichen Zeit auftreten und deren Ergebnis stärker und mächtiger ist als alles andere, was eine Sache hätte auslösen können und wir es vielleicht gar nicht verstehen. Ja, das hört sich jetzt noch abstrakt an. Aber wenn man es jetzt mal wieder auf Deutschland münzt und auf den Mittelstand oder die Unternehmen, Konvergenz bedeutet in dem Kontext, du hast auf einmal die Wechselwirkung der unterschiedlichen neuen Technologien, verändern deine Value Chain, in der du drin bist. Oder verändern ein Stück weit dein Betriebsmodell im Positiven. Das führt wiederum dazu, dass du ganz andere Dinge machen kannst, die vorher nicht vorstellbar wären. Und das wiederum führt dazu, dass du eine ganz andere Positionierung am Markt hast. Und hier möchte ich nochmal zurückkommen. Ich glaube, wir haben hier das erste Mal vor 3 Jahren über die Begrifflichkeit der Technology Literacy gesprochen. Also wie wichtig es ist, dass wir das Wesen der Technologien und deren Auswirkungen verstehen auf unsere eigene Arbeit. Denn die Technology Literacy, das Einmaleins der Technologien, ist die Grundvoraussetzung einer Unternehmung, mit dieser Konvergenz positiv umzugehen. Wenn du das nicht tust, ist es, du jonglierst, 3 Bälle kannst du, aber auf einmal wirft dir noch einer, ich sag mal, einen Hammer zu und Stecheisen und heißes Bügeleisen. Ja. Mhm. Und dann kannst du es eben nicht mehr. Und jetzt nochmal zu den Schnittstellen, genau. Die alte Welt basiert ja linear. Die Welt in der Konvergenz ist natürlich nicht linear, weil da passieren drei Sachen. Du hast treibende Kräfte. Nimm jetzt Klimawandel als treibende Kraft. Also du hast ökonomische treibende Kräfte, ökologische, gesellschaftliche, technologische. Und die drücken jetzt auf ein Themenfeld. AI, Robotik, Cybersecurity. Und da entsteht dann wie so tektonische Platten. An den Rändern entsteht dann das Neue.
Schönes Beispiel aus unserer Region zum Thema Konvergenz ist Liebherr. Ich habe nämlich mal nachgeschaut, was gibt's hier in unserer Region eigentlich für schöne Beispiele. Die stellen ja Krane her hier am Hafen bei uns und da gibt's dann die Schwerlastrobotik, damit geht es los, verbunden mit der Kamerasensorik, der KI, die natürlich das alles steuert und dann haben wir die eigene Cloud-Plattform Liebherr Connect und schon funktioniert alles zusammen im Ökosystem und hilft Liebherr international schneller zu sein als der Wettbewerb bestenfalls.
Ja, super Beispiel, übrigens auch super Unternehmen, was du da rausgepickt hast und jetzt kommt noch eins und das ist jetzt das ist der Anfang, dass aus einem Category Leader ein Plattform Leader wird, ja?
Ja.
So übrigens auch, also du könntest in Deutschland den Klaas nehmen zum Beispiel, ja, der die Landmaschinen baut. Und auch viele andere Unternehmen, die auch nicht so sichtbar sind, die natürlich da rumtüfteln, ne? So, weil sie das für sich entdecken.
Und in der Logistik ist das auch, glaube ich, schon an vielen Stellen gang und gäbe. Also nicht nur bei Amazon, sondern auch bei anderen, die natürlich aus Hardware und Software alles zusammenbringen. Was und zum dritten...
Aber warte, auf einen Punkt möchte ich aber nochmal zurückkommen.
Gerne.
Also nur, dass auch diese Dimension klar wird. Also wenn man dieses Konvergenzthema, ja, wo ich gesagt habe, die Wechselwirkung der Technologien verändert deine Value Chain, du kannst ganz andere Dinge machen, positionierst dich anders am Markt. Dann brachtest du gerade dieses Liebherr-Beispiel. Die Konsequenz ist aber, dass du in dem gesamten Kreislauf deiner Organisation überall diese Veränderung hast. Das ist jetzt nicht nur, dass delegierst du in eine Abteilung, sondern auf einmal ist dieses Thema der Zukunft der Arbeit oder das neue Produkt, das geht durch alle Organisationen durch.
Ja.
Und das macht das dann übrigens auf der einen Seite so kraftvoll, aber auf der anderen Seite so herausfordert.
Ja. Im dritten Themenblock geht's darum, wie diese neue Konvergenz auch Organisationen beeinflusst in der Art und Weise, wie sie sich organisieren, wie sie auch verortet sind. Also es geht auch in Richtung Immobilien, die Frage, was das für Räume bedeutet. Und da fangen wir vielleicht auch mal vorne bei den Immobilien an. Ist ja auch ein sehr interessantes Thema, mit dem ihr euch auch bei Vitra beschäftigt. Also was bedeutet das für Räume, für den Ort der Arbeit? Was glaubst du, wird dort jetzt passieren mit den neuen Möglichkeiten? Wie verändert sich Raum? Wie verändern sich Immobilien, wenn wir uns KI-Robotik und das anschauen?
Lass uns mal gerade einen Schritt zurückgehen, ja? Also bis vor 3 oder 4 Jahren, da gab es ein Bürogebäude. Egal, wo das in München oder in Stuttgart stand, das wurde dann verkauft und du hast das gleiche Gebäude ein Jahr später oder noch im selben Jahr nochmal verkaufen können und das wurde nie billiger. So. Heute ist die Situation eine andere. Nur weil ein Gebäude existiert, bedeutet es nicht, dass dieses Gebäude per se einen Wert hat. Denn was heute auf einmal passiert ist, zumindest im Bereich der gewerblichen Immobilien, wie einem Bürogebäude oder einem Lagerhaus oder einem Rechenzentrum, die Wertschöpfung und die Wertlogik, die muss auf die Immobilie passen. Also wenn du denn jetzt ein Büro hast, jetzt kommen wir dem Thema ein bisschen näher, ist die Frage, was bedeutet Arbeit eigentlich heute? Und Arbeit nur in diesen Minuten, in denen wir jetzt schon sprechen, da merkst du ja schon, da hat sich total viel verändert. Und jetzt könnte ja jeder mal reinhorchen, wie fühlt sich jetzt eigentlich das Gebäude an, was sich unser Headquarter nennt, unser Unternehmenssitz und der Unternehmenscampus oder meine Niederlassung. Oder der Kopfbau eines Fabrikgebäudes. Und jetzt mache ich mal einen Sprung zu Vitra. Wir haben ja Anfang des Jahres diese Kampagne Beta gestartet. Und auch da mal die Brücke zu bauen, ja. Als das erste Sofa überhaupt das Büro betreten hat, weit vor meiner Zeit, vor 2, 3, 24 Jahren, das Alkofen, entstand das ja auch aus einer Beobachtung. Das war ja nicht so aus einer Laune heraus, wir bringen jetzt ein Sofa ins Büro. Es fehlte einfach der Ort für den informellen Austausch oder den Ad-hoc-Austausch. So. Und jetzt hatten wir ja die Beobachtung, ohne die Begrifflichkeit Konvergenz zu kennen oder dass das jetzt kommt, aber wir waren ja getriggert über dieses Beta oder the permanent Beta, wie Christoph Tschanzer es immer sagt, wo wir wussten, hey, wenn die Welt sich so schnell verändert, wird es eine zentrale Aufgabe einer Organisation sein, dass diese mit der Geschwindigkeit der Veränderung mitgehen muss. Wie geht man da sowas überhaupt mit? Indem die Organisation schneller lernt. Wie lernt eine Organisation schneller? Indem man Lernen und Arbeiten nicht mehr voneinander trennt. Wie trennt man Lernen und Arbeiten nicht mehr voneinander? Indem man Räume denkt, die in ihrer Körperlichkeit das genau widerspiegeln. Und das war die Idee dahinter.
Aber Immobilien waren ja früher auch ein bisschen ein Spiegel der Organisation. Ja, du hattest ganz oben die Vorstandsetagen mit den großen Panoramafenstern und vielleicht sogar den Dachterrassen. Und heute setzen sich die Vorstände selbst in der Bankenwelt mit ihrem Laptop irgendwo mit rein und buchen sich einen Tisch. Wir sind ja dezentraler und vernetzter, was so die Tendenz angeht. Also da sehen wir schon so Parallelen, ja?
Ja, nur was du jetzt gerade gesagt hast, also Spiegelbild einer Organisation und in dem ersten Thema war es ja Steuerung und Hierarchie und Wahrnehmung der Firma. Und wenn wir die letzten 14 Jahre mal schauen, wie sich das verändert hat, und dann kam das Thema New Work. Aber beide Streams basierten auf der Organisation, die wir kannten, die eben nicht im Zeitalter der Konvergenz gespielt haben. Das verändert sich jetzt komplett. Also zu dieser besagten Veränderung, die wir alle erlebt haben und gut empfunden haben, kommt jetzt wirklich das Thema der Agilität, der Adaptionsfähigkeit einer Firma, das Thema des schnellen Lernens, der radikalen Sichtbarmachung der Arbeit. Und die Antwort ist eigentlich viel weniger eine Architekturantwort, wie es eine Antwort ist aus der Organisation heraus. Und über die Organisation ist ehrlich gesagt noch gar kein Buch geschrieben worden.
Aber was glaubst du, werden sich Räume, in denen wir arbeiten, verändern müssen?
Ja. Ich war ja vor 12 Wochen in Rom und komme am Flughafen an und da hatte Revolt das ganze Gate zugepflastert mit, in Anführungsstrichen, Postern. Die Poster waren aber keine Poster, die Poster waren Video-Walls. Und so Video-LEDs, ganz dünne. Und wer schon länger meinen Ausführungen folgt, erinnert sich an die Geschichte von Making of the Mandalorian, von ILM, von Lucasfilm, dieses große Studio, Curved-Studio mit den Videowänden. Mhm. Ja, und übrigens, auch dieses Studio gibt ja auch eins in, ich glaube, in Berlin, das ist aber da, wie heißt das da draußen?
Babelsberg.
Genau, in Babelsberg. So. Und da habe ich ja damals erzählt, Raum wird so werden. Und auf deine Frage, ja, Räume werden sich ändern. Ja, massiv werden sich Räume ändern. Ich rede jetzt mal von allem dem, was sich nicht ändert, ja. Dort, wo die Unternehmung eine gute Zeit hat. Gute Zeit bedeutet Essen, Trinken, Feiern, Town Hall. Ja, das bedeutet gute Zeit. Das ist eher so,
Social.
Wie das Ambo in der Kirche, verschiebst du nicht, genau. So, aber die anderen Bereiche werden viel dynamischer sein in deren Nutzungsmöglichkeiten, also zeitliche Intervalldauer, Anzahl der Menschen, Augmentierung. Überleg dir mal, die ganze Wand hinter mir hier mit den Postern von den Hackathons und so, das wäre eine große videogekachelte Wand. Und alles, was ich jetzt erzählen würde, wird dann dort erscheinen. Also ich verweise jetzt auf The Mandalorian und da poppt das da auf. Das wird passieren. Wir erleben das in weniger wie 5 Jahren bei den ersten Firmen. Und also jetzt, ohne aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich spreche gerade mit 4, also globalen Firmen, mit deren Leiter, also in der Regel ist das Vice President Real Estate. Und die haben genau diese Fragestellung, was ist das nächste Level der Augmentierung im Raum? Und das verlässt natürlich die klassischen Elemente einer Architektur, wie ein Tisch, ein Stuhl, ein Sofa. Ja. So, und das wird kommen und da freue ich mich schon drauf.
Wir haben ja schon vor einigen Jahren über Microsoft HoloLens gesprochen und dachten, dass wir das über Brillen augmentieren und die brauchen wir vielleicht nicht mehr.
Ja, und oder du hast eine Mischform, könnte ja auch noch sein. Ne? So.
Smart Furniture gibt es auch noch, dass du das in die Tische bringst. Kannst ja überall, ja.
Ja. Ja, also ja, hier auch so ein Beispiel. In Sugar Valley, dieses große Quartier in München, haben jetzt mit der E.ON einen ganz smarten Energiecontract gemacht, aber kann man mal googeln, also ist noch nicht öffentlich, aber das kann man dann mal googeln. Und zur Vermittlung gibt es einen Tisch für. in der an der Baustelle und dort, wo das, wo ich sag mal, das Baustellen-Basecamp ist, sozusagen, ist dieser Tisch, wo dann quasi der Mieter auf einmal versteht, was passiert hier energetisch anders und was sind die Benefits für mich. Und jetzt sind wir beim Thema. Das Management dieser Konvergenz ist das Management von Daten. Und das bedeutet die unmittelbare Bereitstellung und Aufarbeitung der Daten in einer Art und Weise, dass du oder ich oder wer auch immer die wahrnimmt und darauf eine Entscheidung trifft.
Ja.
Ja? Und das in Echtzeit. Ich wollte letzte Woche mit einem Freund, man hatte mir einen Rundflug hier geschenkt. Ja, hier gibt es 8 Kilometer von hier einen Flughafen. Und der hatte seine US-App mit dem Wetter und dann, also mit der Entscheidung, wir sind nicht geflogen. Und da hast du halt in Echtzeit gesehen, wie sich, ey, und das nutzen wir ja viel zu wenig. Mich wundert es ja eh, dass auch die großen Enterprise-Software-Hersteller diese Art der Datenbanken gar nicht bereitstellen.
Also es gibt dann keine Management-Summaries mehr einmal im Monat, sondern es wird, man sieht jetzt, was jetzt passiert.
Aber das ist, Gabriel, das ist ein richtig guter Punkt. Diese, ich glaube, wir müssen es neu sortieren. Was ist immer noch Teil eines Management-Summaries? Und was wir komplett neu lernen müssen oder was wir überhaupt begreifen müssen, ist Entscheidung unter Echtzeit. Das konnten wir in der Vergangenheit nicht. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, das zu tun. Wir haben jetzt die Möglichkeit, diese Echtzeitinformation einzupreisen in eine Entscheidung. Und das ist die veränderte Dynamik dann auch.
Was ja auch interessant wird, gerade auch bei den Tech-Unternehmen, also die KI entwickeln.
Hey, die Hunde sind auch immer ruhig.
Sind jetzt ruhig, ja.
Nicht, dass einer sagt, der Gilgen hat keine Autorität. Das an der
ja,
Stelle
du bist der Rudelführer.
Nee, das ist wahrlich meine Frau. Aber.
Was ich gelesen hatte, dass immer mehr Tech-Unternehmen Philosophen einstellen. Das fand ich auch sehr interessant, weil einfach auch die Frage aufkommt, was halten wir denn für gut und erstrebenswert und was eben nicht? Und die Frage der Ethik dabei, denn KI kennt kein richtig und falsch. Ja, also die Fragen kommen jetzt auch immer mehr.
Und auch dazu passieren gerade 2 Sachen. Genau das, was du sagst. Ich hatte mal erzählt, wie ich ja bei Siemens mit Mitgliedern des CEO-Office von Roland Busch zu tun hatte und die jungen Frauen, Männer, die mir gegenüber saßen, ich auf die Frage, ey, sag mal, wie managt ihr eigentlich die ganzen Partnerschaften? Wie könnt ihr das eigentlich alles denken? Da sagte einer so, ich beschäftige mich jetzt mit Philosophie. Und dann meinte ich, warum? Um einfach diese großen Fragen zu verstehen. Und jetzt kommt das andere, also deckt sich ja mit dem, was du gerade sagst, ne? So. Und das andere, was spannend ist, dass im Kontext der KI wir jetzt ein Level erreichen, dass im Bereich der Anstellung die Doktoren direkt von der Uni angeheuert werden. Und jetzt wird es noch viel spannender. Also sie werden von der Uni geholt. Aber die beste Infrastruktur, um an diesen KI-Themen zu arbeiten von morgen, das löst sich das erste Mal, dass der Ort nicht mehr die Universität ist, sondern das Unternehmen. Da gab es einen langen Artikel jetzt in der New York Times, der darüber ging, dass auf einmal eine Verschiebung stattfindet, dass die beste Infrastruktur auf einmal nicht das Technikum an deiner Uni ist, egal in welcher Top-Uni du gerade auf der Welt bist, sondern dass dein OpenAI oder dein Palantir oder dein, wen auch immer ich jetzt hätte nennen können.
Mhm. Wir haben zu Beginn des Jahres ja nach vorne geschaut. Das machen wir ja traditionell in unserem Forecast-Format. Jetzt sind wir so ein bisschen in der Mitte. Also lass uns doch nochmal in die 2. Jahreshälfte schauen. Ja? Was glaubst du, sind Dinge, die wir in Deutschland erleben werden? Wir haben natürlich auch noch Wahlen. Wir haben noch einiges, was dieses Jahr ansteht. Worauf bereitest du dich vor? Was glaubst du, wird passieren?
Ja, also ich glaube, dass wir in Deutschland jetzt aus der unternehmerischen oder wirtschaftlichen Perspektive so, ich sag mal, dass wir alle in einer Realität angekommen sind, ja, mittlerweile, wo wir einfach merken, okay, der Status quo ist keine Option, wie jetzt Bernd Fels sagen würde, ne?
Schöne Grüße.
Schöne Grüße. Und das würde ich mal sagen, geht jetzt durch weite Teile der Unternehmenslandschaften. Das ist jetzt angekommen.
Ja.
Und damit verbunden auch die Erkenntnis, dass man da jetzt selber anpacken muss, ne? So, also das ist jetzt ein Stück weit deine Agenda. Und wie du es vorhin gesagt hast, mit dieser Unsicherheit, also zu lernen, unter Unsicherheit oder unter diesem Unbekannten zu agieren, trotzdem Gestalter zu werden. Ich glaube, das ist jetzt ein Punkt, der ist jetzt wie so ein Nullpunkt, der ist jetzt erreicht. Vielleicht brauchen noch andere ein bisschen länger, aber Da ist so eine kritische Masse erreicht. Und das Zweite, was jetzt passieren wird, ist, dass die Unternehmen, da, also zu der ersten These, die ich hatte, diese Advantage Intelligence, dass die Unternehmen das jetzt nutzen. Weil mehr und mehr Unternehmen in einer Region auf einmal das tun, dann hört man bei der IHK darüber oder beim Unternehmerverband oder bei einer Intest-Tagung, hören die Familienunternehmer das und sagen, ey, wie machst du das? Das macht jetzt Schule. Also ich würde mir sagen, das macht jetzt Schule. Und dass das so die, das werden jetzt diese First Mover sein, die jetzt genau diesen Acker bestellen. Ja, aber was wir auch natürlich erleben werden, bleib mal bei meinem Neura-Beispiel, wo ich sagte, du bist jetzt hier in Metzingen in dieser Industriestraße und im Umkreis von 30 Kilometern erlebst du in Anführungsstrichen 20 Tragödien. Und wir werden natürlich auch ein Stück weit mehr von diesen Tragödien erleben, was aber im Rahmen einer Erneuerung dazugehört. Was ich nur jedem wünsche ist, dass man die Kraft hat, also die finanzielle Kraft, die unternehmerische Kraft, und dass jeder die Kraft selber hat zu sagen, wir packen jetzt, wir nehmen das jetzt an und verändern was.
Wo wirst du noch unterwegs sein? Wo fliegst du noch hin?
Ja, ich reise nach Singapur am 16. August, also in 10 Tagen. Da freue ich mich drauf, denn da war ich tatsächlich, ich glaube, 20 Monate nicht mehr. So.
Und, was schaust du dir da an?
Ja, also da, also im Vita-Kontext gehe ich zu den Architekturstudios, gehe zu großen Entwicklern, besuche Unternehmen. Und im Research-Kontext gehe ich an die Universitäten. Und da gibt es ja unterschiedliche Protagonisten, also ich sag mal Personalities im Kontext der Design oder im Kontext der Forschung, die ich dann besuche, um dann zu erfahren, woran arbeitet ihr gerade.
Ja. Was ist für dich eigentlich interessanter, wenn du einen Ort zum ersten Mal besuchst und alles auf dich wirken lässt oder wenn du zum zweiten Mal da bist und nochmal richtig tiefer reingehst?
Boah, ich glaube, es ist, also nimm mal New York als Beispiel, da war ich so oft, New York ist immer interessant. So, und natürlich ist die Aufregung, das letzte, wo ich das erste Mal, irgendwann das erste Mal war, es war, glaube ich, Thailand vor 2 Jahren. Ja, das ist immer spannend, wenn du irgendwo das erste Mal bist.
Ja.
Ja. Und ich war ja dieses Jahr in Estland und in Litauen. Ja, das war natürlich spannend für mich. Aber in einer anderen Maßstäblichkeit, weil sie einfach viel kleiner ist.
Rafa, ich danke dir, dass wir hier heute wieder mal so ein bisschen zurück, aber auch nach vorne schauen konnten in der Mitte des Jahres. Ich wünsche dir viel Energie. Wir kommen nicht aus dem Sommerschlaf, aber wir kommen so ein bisschen aus dem kleinen Sommerloch und schießen mit Aufbruchstimmung raus, würde ich sagen.
Ja, und Gabriel, ich muss jetzt nochmal, hab jetzt echt nochmal nachdenken müssen, was wir jetzt erzählt haben, auch auf Basis dieser 3 Thesen. Ernsthaft, wenn wir über diese 3 Thesen hier vor 2 Jahren gesprochen hätten, da hätten die Leute uns ja wahrscheinlich angeschaut und hätten gefragt, ob wir beide so noch alle haben, was wir denn eigentlich besprechen. So, was ich aber jetzt damit sagen möchte ist, dass wir alle, und damit meine ich alle, viel weiter sind in der Aufnahme dieser Veränderung, uns der zu stellen und sich dann die Frage zu stellen, was bedeutet das eigentlich für mich? Und da reden wir ja oft nie drüber, ne? Klar, die Leute sagen, ich fühle mich überfordert und, fühle ich mich übrigens auch. Aber ehrlich gesagt, haben wir auch als Organisation oder auch als Gesellschaft einen großen Satz gemacht, den wir überhaupt gar nicht thematisieren. Ja, nimm mal, wie deine Kinder mit KI arbeiten, also ohne das zu wissen, wovor ich jetzt ausgehe, dass sie das tun. So, das ist so. So, und das thematisieren wir gar nicht. Und das ist genau dieses Menschliche, was dann der Bob Sternfeld sagte mit dem Thema Streben oder mit diesem Thema True Creativity, was wir nicht thematisieren. Und ehrlich gesagt, als du jetzt gerade so da eingeleitet hast, das Schlusswort zu machen, habe ich gedacht, boah, Junge, wie krass, wir diskutieren hier diese Dinge. Vor 3 oder 4 Jahren hätten die Leute alle eingehakt, hätten gesagt, kein Anschluss unter dieser Nummer.
Ja.
Ja.
Es ist ja auch unheimlich viel passiert in den letzten Jahren. Wer hätte das auch nur annähernd voraussehen können?
Keiner.
Von daher bin ich gespannt, was passiert. Ich freue mich drauf. Wünsche dir alles Gute, bleib gesund und bis bald, mein Lieber.
Genau, wir sehen uns rechtzeitig zur Jahreswende, wenn es dann wieder heißt, ja, ist denn schon Weihnachten?
Spätestens.
Oh mein Gott. Servus, mach's gut.
Servus, tschüss. Ciao.